Das Thema, das Eingangslied oder das Anfangslied hat es ja schon angesprochen, es soll um Hoffnung gehen. Ich habe auch keinen zusammenhängenden Text, sondern im Laufe der Predigt immer mal eine Bibelstelle. Hoffnung. Und ich weiß vielleicht, was die meisten jetzt denken, nämlich das Gleiche, was ich denken würde, wenn ich mit unten sitzen würde. Was gibt's da noch schön an Dingen, die mir da nicht bekannt wären oder was ich nicht schön wüsste? Hoffnung, lebendige Hoffnung. Aber so ist es auch. Das sagt schon Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und manchmal muss man, denke ich, auch Bekanntes wieder ins rechte Licht rücken, neu in den Fokus rücken. Hoffnung, was ist das? Nur ein Begriff, eine innere Erwartungshaltung. Und ich denke, manchmal etwas, was in uns Menschen viel mehr angelegt ist, als wir denken. Das möchte ich völlig neutral eingeordnet wissen. Ein gewisser Dr. Rolf Merkle, ich kenne ihn nicht, das habe ich nur gelesen, ein Diplompsychologe und Psychotherapeut, der hat den Satz geprägt: Hoffnung ist wie Sauerstoff, ohne sie kann man nicht leben. Und da ist was dran. Wenn ich mich zurückerinnere, schon mehr als ein halbes Jahrhundert, am 2. Mai 1974, der Tag der Einberufung für mich, ein Tag, den ich eigentlich mehr im Trance erlebt habe, da hat man nur funktioniert eigentlich. In Aue in den Zug gestiegen, den ganzen Tag im Zug und zwischen Berlin und Frankfurt irgendwo rausgeschmissen und dann schon in Reih und Glied noch in Zivilklamotten in die Kaserne rein. Das Tor öffnete sich und der Posten, der dort stand, wer die Zeit der Armee mitgemacht hat, der weiß, was das heißt, wenn dir dann als Ankömmling das Bandmaß gezeigt wird. Das heißt, es ist einer, der bald nach Hause geht. Wir haben gar nicht gewusst, was das im ersten Augenblick soll, aber das ist uns schon nach und nach bewusst geworden. Und hinter uns das große Tor wieder geschlossen. Für mich war nur ein Termin wichtig, der 30. Oktober 1975. Und die Hoffnung darauf hat mich, dass es dieses anderthalbe Jahr über Wasser gehalten. Die Hoffnung auf den Tag der Entlassung. Ein Zitat: Man kann im Leben vieles verlieren, aber wenn du die Hoffnung verlierst, verlierst du dein Leben. Und auch das möchte ich neutral verstanden wissen zunächst. Da ist was dran. Und wir verwenden ja, ich denke, viel öfters unbewusst als bewusst auch den Begriff hoffentlich. Wie oft benutzen wir dieses Wort hoffentlich? Man könnte noch viel darüber sagen und philosophieren, aber das bringen Psychologen vielleicht besser. Doch das, was Gottes Wort über Hoffnung sagt, ist bei weitem wichtiger und das mag lebenswichtig sein. Und deshalb meine ich auch, Hoffnung ist etwas Gutes, was Gott in unser Leben gelegt hat. Das ist ja was Gutes, hoffen. Hoffen tut man ja eigentlich nur Gutes. Schlechtes wird befürchtet, nicht gehofft. Gehofft wird nur auf Gutes. Und so gibt es einen großen Unterschied aber zwischen Hoffnung und Hoffnung. Zwischen zeitlich begrenzter Hoffnung und ewiger, lebendiger Hoffnung. Aber von beiden spricht das Wort Gottes. Zeitlich begrenzte Hoffnung, das sind Erwartungen, die sich entweder erfüllen oder ausbleiben. Die Hoffnung, so sagt der Volksmund, stirbt zuletzt. Aber sie stirbt, weil sie irdisch ist. Und so wie im Prediger 2, Vers 11 steht, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, siehe, da war alles nichtig, ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Und im Buch Hiob, wo zumindest nach der Luther-Konkordanz dieses Wort Hoffnung eigentlich am öftesten steht, von allen Büchern, 14 Mal, da heißt es im Kapitel 14, Vers 19, du machst die Hoffnung der Menschen zunichte. Und am Ende des Hiob-Buches, im letzten Kapitel, im vorletzten, heißt es, jede Hoffnung wird an ihm zuschanden, wird scheitern. Woody Allen, ein Filmregisseur, mehr oder weniger bekannt vielleicht aus Hollywood, den haben sie mal gefragt, was hättest du gerne gewusst mit 18, was du damals noch nicht gewusst hast. Und da hat er gesagt, ich hätte gerne gewusst, dass wenn man die Leiter zum Erfolg hochklettert und man ganz oben angekommen ist, dass man dann feststellen muss, da ist nichts. Du kannst Erfolg haben, deine Hoffnungen mögen sich erfüllen, wie immer sie auch aussehen. Du wirst nie die Erfüllung in diesem Leben finden. Nochmal Salomo, alles Vorhaben ist ein Haschen nach Wind. Und in den Sprüchen sagt der gleiche Salomo, Hoffnung, die sich hinauszögert, macht das Herz krank. Und da ist auch was dran. Das ist aber das Leben, das ist der Alltag. Auf etwas warten, auf etwas hoffen, was sich immer und immer wieder hinauszögert. Da musste ich spontan an viele Jahre zurückdenken, die ich selbst ja auch nicht erlebt habe. Aber nach den ersten zwei Weltkriegen, wie haben da Frauen und Mütter auf ihre Männer und Väter gewartet, die vielleicht vermisst waren, in Gefangenschaft waren. Von einem Gefangenenzug, der aus dem Osten kam, zum anderen wird er dabei sein, hoffen. Und das macht krank. Und warum bietet dieses Leben keine Erfüllung dieser irdischen Hoffnung? Und auch wieder Salomo, einer meiner Lieblingsverse, da sagt das Wort, weil Gott die Ewigkeit in die Herzen aller Menschen gelegt hat. Aber sie erkennen es nicht, das Werk Gottes, das er tut. Das ist der Schlüssel. Unser Herz schreit nach Ewigkeit. Wir sind so gemacht. Wahren Frieden, echte Erfüllung kannst du nur haben, wenn die Ewigkeit in dein Herz gelegt ist. Und das ist sie, mit dem ewigen Gott in Jesus selbst erfüllt und gefüllt wird. Aber hier steht, die Ewigkeit ist in die Herzen aller Menschen gelegt, nicht nur in die Herzen der Frommen. Und sie haben es aber nicht erkannt. Und das ist das Paradox, der Mensch verdrängt den Tod, er verdrängt das Sterben, obwohl das Teil des Lebens ist, seit dem Sündenfall. Auch wenn das ursprünglich anders gedacht und geplant war. Aber der Mensch will das hinausschieben, Und ja, er will am besten ewig leben, aber eben ohne Gott. Ich habe da hier einen Flyer irgendwo herbekommen mal. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat. Das ist also ein Flyer von dem Verlag Weltanschauungsfragen. Und da ist ein Abriss über eine Person geschrieben, von Johann Hesse geschrieben, der zum Gemeindehilfsbund gehört. Ein kurzer Bericht über Yuval Noah Harari. Das ist einer der größten Verfechter des Transhumanismus, ist ein israelischer Historiker, ein Dozent an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Viele Bücher geschrieben, bekannt dadurch, ein gefragter Redner, wurde auch schon mehrfach von Klaus Schwab an das WEF, also an das Weltwirtschaftsforum nach Davos eingeladen zum Reden. Und nur mal ein Zitat von ihm. Die Menschheit werde, das Zitat, nun danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln und aus dem Homo sapiens, was lateinisch vernünftiger Mensch heißt, den Homo Deus, den Gottmensch zu machen. Aus Sicht Hararis ist der Tod für heutige Wissenschaftler kein unvermeidliches Schicksal, sondern lediglich ein technisches Problem. Wir sterben nicht, weil die Götter dies so beschlossen haben, sondern durch technisches Versagen, Herzinfarkte, Krebsinfektionen und so weiter. Doch jedes technische Problem hat eine technische Lösung. Das wichtigste Projekt der vor uns liegenden wissenschaftlichen Revolution sei das ewige Leben für den Menschen. Im 21. Jahrhundert werden die Menschen vermutlich ernsthaft nach Unsterblichkeit greifen. Der Menschheit müsse der totale Krieg oder müsse dem Tod den totalen Krieg erklären. Die Menschheit müsse dem Tod den totalen Krieg erklären. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Harari macht sich hier zum Sprecher dieser listigen Schlange, die schon Eva mit den Worten verführte damals im Paradies: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Ihr werdet sein wie Gott. So viel zu diesem Mann. Und manchmal hat man den Eindruck, dass 80-Jährige so leben und planen, wie wenn sie noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Das haben sie auch. Aber das ewige Leben, das Weiterleben nach dem Sterben, das sich aber nach dem letzten Atemzug gabelt praktisch, in zwei Richtungen weitergeht. Und in die Richtung, die du zu Lebzeiten eingeschlagen hast und mit der du stirbst, in diese Richtung wird es weitergehen. Aber, sagt Salomo, die meisten erkennen das nicht. Eine Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin, die hat mir einmal gesagt: Weißt du, Frieder, ich werde 120 Jahre alt. Ich habe ein bisschen gelächelt. Doch, da brauchst du gar nicht zu lachen, hat sie gesagt. Das war ihre Hoffnung, die halt gesund gelebt hat und was weiß ich nicht alles. Das war ihre Hoffnung, 120 Jahre zu werden. Ja, und wenn schon. Aber was dann? Lebendige Hoffnung, was ist das nun? Was sie nicht ist, das sagt uns Paulus. Da fiel mir der Vers ein aus 1. Korinther 15, Vers 19. Da sagt Paulus: Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Ich habe mal im Griechischen gestöbert, da wird noch eins draufgesetzt. Da heißt es, wenn wir nur in diesem Leben in Christus vollkommen sind, sind wir erbärmlicher als alle anderen Menschen. Wenn nicht die lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit in uns zum Tragen kommt, ist alles nichts. Und nochmal Paulus, der ja gesagt hat, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und ich glaube nicht, dass Paulus einer war, der suizidgefährdet gewesen ist. Die Frage ist immer, was ist das Objekt meiner Hoffnung? Ist das irdisch und damit vergänglich oder ist es lebendig und damit ewig? Und eine Frage, die damit verbunden ist, ein erster Punkt, keine Angst, ich habe nur 3, keine 10 Punkte. Wie bekommt man lebendige Hoffnung? Und dazu ein bekannter Vers von Petrus aus dem ersten Brief, wo er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht wiedergeboren, um mich hier in diesem Leben abzustrampeln als Christ und dass ich vielleicht ein bisschen raussteche als den anderen. Ich will noch mal erinnern, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, sind wir die elendesten aller Menschen. Nein, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also kann man doch sagen, ohne lebendige Hoffnung keine Wiedergeburt oder auch andersherum, ohne Wiedergeburt keine lebendige Hoffnung. Und bei der Frage nach der lebendigen Hoffnung, ich werde einmal auferstehen und bei Jesus sein, diese Frage nach der Heilsgewissheit, das war so oder ist oft so meine Beobachtung und meine Erfahrung, das löst bei manchen Christen überraschenderweise manchmal mehr Ungewissheit als Gewissheit aus. Und das ist für mich befremdend. Und da sind zuweilen auch Bekannte oder sogar aus dem Verwandtenkreis Menschen, die ihr Leben mit Jesus gehen, mit ihm unterwegs sind, wo es aber dann oftmals heißt, naja, ich weiß nicht so recht, kann man so genau wissen und. Das macht mich auch etwas traurig. Und ich habe mich gefragt, was kann man solchen Leuten sagen? Solchen Menschen, die mit Jesus leben, heißt ja auch, dass sie Gottes Wort ernst nehmen. Und da kann man doch eigentlich nur sagen, es steht geschrieben. Und nicht, wie fühlst du dich im Moment oder wie ist dir zumute? Glaubst du, dass du einmal bei Jesus sein wirst? Fühlst du dich danach? Es steht geschrieben. Und dazu nur mal 3 Verse aus dem lebendigen Wort Gottes. Aus 1. Johannes 5, Vers 12 und 13. Da schreibt Johannes, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht das Gefühl habt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Was für eine Zusage, ihr Lieben, ist das. Ein zweiter Vers aus Johannes 1, Vers 12, da sagt Johannes, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes heißt, Erben zu sein. Wer ein Kind ist, wird irgendwann, wenn er Eltern hat, mehr oder weniger vielleicht etwas erben. Aber Kind Gottes zu sein, heißt auch erben, was du dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorzustellen vermagst. Und noch ein Vers aus Johannes 5, Vers 24. Da sagt Jesus selbst, Amen, Amen. Und wenn Jesus zweimal Amen sagt oder zweimal wahrlich, wahrlich, dann hat das Bedeutung. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Nicht der wird das ewige Leben bekommen, sondern er hat das ewige Leben. Es steht geschrieben. Und was soll man da mehr sagen? Es gibt noch zig andere Verse, die das belegen. Wenn du vor Jesus deinen körperlichen, geistlichen und seelischen Bankrott, möchte ich sagen, erklärst, vor ihm auf die Knie gehst und glaubst, dass er für dich gelitten, gestorben und auferstanden ist, dann ist das besiegelt. Punkt. Lebendige Hoffnung, hast du sie? Eine Frage, die du nur für dich selbst beantworten kannst. Das war ein erster Gedanke. Und ein zweites, was wäre dann eigentlich zwingend? Nein, ich will nicht sagen zwingend. Es geht nicht um Zwang, sondern eher die geistliche Folge für jemand, der eigentlich randvoll ist mit dieser lebendigen Hoffnung. Diese Hoffnung bekennen. Lukas 6,45 heißt es, wessen Herz voll ist, dem geht der Mund über. Von Augustinus soll der Satz stammen, was du entfachen willst, muss in dir brennen. Zunächst auch hier ein Bibelvers dazu, auch von Petrus, 1. Petrus 3, Vers 15. Ich lese aber Vers 14b noch mit. Da sagt Petrus, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und dieser Vers, denke ich, wird manchmal vielleicht etwas missverstanden. Insofern, dass wir unseren Glauben, sprich unsere lebendige Hoffnung, eigentlich nur äußern, wenn wir danach gefragt werden. Eine Frage, wie oft wirst du in deinem Leben nach deiner lebendigen Hoffnung, nach deinem Glauben gefragt? Ich denke wohl eher seltener. Und ich meine, wir haben in gewisser Weise eine Bringepflicht, weil wir unserem Nächsten Rechenschaft schuldig sind. Ich habe da wieder mal im Griechischen gestöbert und das ist manchmal sehr interessant. Das Wort Rechenschaft, wenn man das allein übersetzt, kann man das auch mit Entschuldigung übersetzen. Davon abgesehen, dass dieses Wort Entschuldigung sehr oft zur Floskel wird, unangebracht ist vielleicht sogar, hat es, denke ich, hier ohne weiteres seine Berechtigung. Wenn wir in Situationen kommen, wo wir in Gespräche, wo wir genau merken, jetzt bist du gefordert, jetzt musst du mal was sagen unserem Gegenüber, sind wir ihm dann so lange schuldig, bis wir ihm von dieser lebendigen Hoffnung gesagt haben. Und dann sind wir eben diese Schuld los, sozusagen, wir sind entschuldigt. Das mag theoretisch klingen. Ich wollte aber nur mal den Zusammenhang dieses Wortes erklären. Und Manfred Siebold, sicher ein uns bekannter Liedermacher und Sänger, hat vor vielen Jahren ein Lied gedichtet, was das eigentlich auf den Punkt bringt. Er schreibt: Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld, wenn andere untergehen. Und noch ein Vers von Paulus aus dem 2. Korintherbrief, wo er sagt, wir sollen dem Bekenntnis des Evangeliums gehorsam sein. Und ein Gehorsamsschritt hat nichts mit Lust oder mit Laune zu tun. Und sehr deutlich äußert sich auch Jesus in diesem Punkt, wenn er in Matthäus 10 schreibt, Vers 32, Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und es gibt Bibelverse, die bedürfen keiner Erklärung. Und in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Das galt in erster Linie jetzt seinen 12 Aposteln. Aber wir stehen an Stelle jetzt hier in dieser Welt. Ein Zeuge vor Gericht muss dem Richter nicht verklickern, wie er den Täter am besten überführt oder zur Strecke bringt. Das ist nicht die Aufgabe des Zeugen. Ein Zeuge hat zu sagen, was er gehört, erlebt und gesehen hat. Und unser Leben selbst, ist das, was andere sehen. Wir sollen bezeugen und bekennen. Und nicht denken, vielleicht alles hochtheologisch erklären zu müssen. Das kann der Geist Gottes tausendmal besser. Aber sehr oft, mir geht es zumindest so, sehr oft denken wir, wir müssten unseren Glauben erklären. Und schlimmstenfalls vielleicht noch halb entschuldigen, warum wir glauben. Nein, einfach nur bekennen. Bezeugen und weitersagen. Noch ein Beispiel ist mir da eingefallen. Es gibt viele andere auch, aber ich komme noch mal auf die Armeezeit zurück. Da gab es ja nun die bestimmte Hierarchie, das wissen die, die dabei waren. Also die ersten Halbjährigen, die hatten überhaupt nichts zu sagen. Und dann kamen die, die im zweiten Halbjahr waren, die waren so zwischendrin. Die durften ab und zu mal was sagen und dann die sogenannten EKs, Entlassungskandidaten, die hatten das Sagen. Und was die gesagt haben, das wurde gemacht, nicht was der Unteroffizier gesagt hat. Wir waren 6 Mann auf der Bude und da war ein EK dabei. Der kam vom Urlaub. Wir waren zu zweit auf dem Zimmer. Und der wusste, dass ich Christ war. Und da kam er und sagte, du hör mal, als ich im Urlaub war, da hat es geklingelt. Da standen 2 Männer vor der Tür. Zeugen Jehovas oder wie die sich nennen, sagte er. Was ist denn das? Ja, da habe ich nach bestem Wissen und Gewissen versucht, ihm das zu erklären. Aber das war für mich so eine Situation, wo ich gewusst habe, jetzt bist du dran. Und nicht nur die Erklärung, was Zeugen Jehovas sind. Und da habe ich auch überlegt, und da haben sich die Rädchen gedreht, wie erklärst du ihm jetzt das, was du sagen willst, dass er es auch versteht? Nee, das war nicht dran. Und ich habe mich, wir saßen auf dem Bett beide nebeneinander und da habe ich einfach gesagt, wie mir es war. Habe ich einfach gesagt, dass Jesus mein Herr und Heiland ist, dass er für mich gelitten, gestorben und auferstanden ist. Das Gespräch war länger. Aber in letzter Instanz saß er dann dort und sagte, ja, irgendwie hast du schon recht. Ein EK zu einem Neuankömmling. Und noch ein Bibelvers. Einfach, weil mir es wichtig ist, dieses Wort oder dieses Thema lebendige Hoffnung deutlich zu machen. Da ist heute schon gefallen, dieser Vers. Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn treu ist der, der sie verheißen hat. Auch hier die Notwendigkeit des Bekenntnisses. Es ist nicht unserer Lust und unserer Laune unterworfen. Und bleibt nur nicht, weil ich hier vorn stehe und mal ein paar Worte über lebendige Hoffnung erzähle, dass ich das an allen vier Zipfeln habe. Aber wie gut, dass hier steht, er ist treu, der diese Hoffnung verheißen hat, auch wenn wir selbst manchmal alles verkacken. Und noch ein drittes, die Hoffnung festhalten. Und auch dazu ein Vers aus Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Noch einmal Punkt 1, mit den eventuell verbundenen Zweifeln ist es auch wirklich so. Hier ist von voller Gewissheit die Rede. Und etwas ein Leben lang festzuhalten, mal ganz bildlich gesprochen, da bleiben wohl auch manchmal Ermüdungsscheinungen nicht aus. Das merken wir schon in Beziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen, selbst in der Ehe ist das manchmal harte Arbeit. Und deshalb sprach ich am Anfang, dass auch manchmal es einfach nötig ist, manches wieder ins rechte Licht und in den Fokus zu rücken. Und damit die verbundene Frage: Was hält und trägt dich als jemand, der zu Jesus gehört, der mit ihm lebt, in den paar Jahren dieses Erdenlebens? Ob du jetzt 25 oder 75 bist, spielt in Anbetracht der Ewigkeit eigentlich überhaupt keine Rolle. Weißt du, ob du morgen noch aufstehen kannst? Ob du die Beine aus dem Bett rauskriegst? Und der Psalm, den wir am Anfang gehört haben, der deutet auch darauf hin. Ein Vers aus Psalm 103. Der Mensch ist wie eine Blume, die heute blüht und morgen verdorrt. Es war noch nicht lange her, muss erst vor kurzem gewesen sein, da dachte ich, Mensch, Frieder, du hast das ganze Leben noch vor dir. Und noch kürzer war es her, da hat man mir dann eines Tages zum 70. Geburtstag gratuliert. Ich will nur damit sagen, je älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit. Das ist einerseits ein unerklärliches Phänomen, aber andererseits ist das biblisch. Psalm 90, Vers 10 heißt es, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt dahin, als flögen wir davon. Auch hier ein Gedanke aus dem Griechischen. Da heißt es, unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn es schwierig wird, so sind es auch 80. Und was dabei köstlich scheint, nicht köstlich ist, es scheint nur köstlich, nur, das ist nur, weil es so schnell vergeht, als ob wir davonfliegen. Ja, das ist manchmal so, dass man sich am Ende der Woche fragt, war nicht erst Montag? Und noch ein letzter Vers aus Hebräer 6, Vers 18. Die wir unsere Zuflucht dorthin genommen haben, nämlich die angebotene Hoffnung festzuhalten. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren Anker unserer Seele, der auch hineinreicht, bis ins Innere hinter dem Vorhang. Mit dem Vorhang hatte der Schreiber damals den Tempel in Jerusalem vor Augen. Das Allerheiligste war durch einen Zentimeter dicken Vorhang abgetrennt. Und nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr hinein. Sonst war das Tabu für jeden. Bis zum Karfreitag, bis zum Sterben Jesu, als dann der dicke Vorhang von oben nach unten, das ist bezeichnend, nicht von unten nach oben, wo jemand nachgeholfen hat vielleicht, von oben nach unten, entzweiriss. Und hinter diesem Vorhang, den es zwar nicht mehr gibt, dem Allerheiligen in Jesus Christus ist unsere Hoffnung verankert, so der Schreiber des Hebräerbriefes. Noch ein anderes Bild, etwas aktualisiert. Nicht vor dem Vorhang dieses Weltgeschehens, wo so viele Hoffnungen manchmal bitter enttäuscht werden. Nicht im Diesseits, sondern hinter dem Vorhang dieser großen Weltenbühne, wo die große Regierung sitzt, die Regierungszentrale ist. Da ist meine Hoffnung verankert, nämlich Jesus und die Freude auf die Ewigkeit. Und diese Hoffnung ist auch die tiefe Überzeugung, dass trotz aller Beben, ganz global gesehen, ich meine nicht in erster Linie die Erdbeben, die Dinge, die die Welt erschüttern, trotz allem Scheiterns, allem Versagens, auch persönlich, allem Erfolges, jemand ist, der mein Herz füllen kann, Jesus Christus. Der Alltag mag unser Leben zeitlich und mit den verschiedensten Dingen ausfüllen, kann es aber nie mit ewigem Sinn erfüllen. Noch einmal die drei Punkte. Lebendige Hoffnung, wie bekomme ich sie oder habe ich sie? Lebendige Hoffnung bekennen und an der lebendigen Hoffnung festhalten. Amen.